die Leistungsdichte ist so hoch, dass auch dieser kleine Effekt über den Sieg entscheiden kann.
Wo ich dachte, ne, die sind eher klassisch und die bleiben bei ihrem kreisrunden Ding. Nee, die machen jetzt auch Aero.
Manche sagen sogar, das macht schneller. Wir hatten nur recht.
Dieser Knoten zwischen Unterrohr, Gabelkrone und Steuerrohr, der ist schon relativ komplex.
Macht man das aus aerodynamischen Gründen? Sind solche Details wichtig?
Nee.
Sehr gut.
Aber Verkleidungen sind noch ein ganz anderes Thema. Die würden uns noch aerodynamisch in Sphären katapultieren. Die können wir uns gar nicht vorstellen.
Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Dezemberausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich träume fast seit ich denken kann von Fahrrädern und ihr tut es auch. Das ist mir in der vergangenen Woche wieder mal klar geworden, denn ich habe in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts mit Jörg über seinen Traum eines Lasten-E-Bikes gesprochen, das mit einem Handgriff vom langsamen zum schnellen Pedelec umrüstbar ist und zurück. Und es hat sich an vielen Reaktionen von euch gezeigt, dass euch dieses Thema auch bewegt. Warum sind Pedelecs je nach Bauart eigentlich auf 25 und 45 km/h begrenzt, was jeweils 5 km/h unter üblichen erlaubten Höchstgeschwindigkeiten liegt? Wie ist das mit den Überholabständen und der Rücksicht auf zu Fußgehende auf Rad- und Fußwegen? Und wie realistisch ist es eigentlich, dass es so eine technische Lösung wie von Jörg vorgeschlagen geben kann und noch vieles mehr? All das habt ihr uns geschrieben und mich freut, dass dieses Gespräch ein Anstoß für solche Gedanken und auch kontroversen Austausch ist. Das zeigt mir, dass Jörg mit seinem Traum einen Nerv auch bei anderen Menschen getroffen hat. Und wenn wir als Podcast dazu beitragen können, dass sich andere Menschen Gedanken zu unseren Themen machen, dann finden wir das gut. Dass dieser ganze Themenkomplex auch über das konkrete Rad hinaus Menschen und auch Hersteller auf unterschiedliche Art bewegt, ist mir auch nochmal dadurch klar geworden, dass mir vom Radschnellweg zwischen Frankfurt und Darmstadt erzählt worden ist, auf dem im Rahmen eines Feldversuchs S-Pedelecs erlaubt sind, wofür sich unter anderem Fahrradhersteller aus der Region oder auch Menschen, die für diese Fahrradhersteller arbeiten, eingesetzt haben. Wenn ihr auch ein Rad eurer Träume habt, über das ihr mit mir sprechen wollt, schreibt mir einfach eine Mail dazu an antritt@detektor.fm und ich kann nochmal betonen, der Traum, der darf sich gern zu allen möglichen Zeiten abspielen, also in Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit. Ich habe in den 90er Jahren zum Beispiel von Bremsschalthebeln für Rennlenker geträumt, montiert an einem schnellen und eleganten Reiserad. Und es gibt Menschen, die stehen auf bestimmte Bauteile und Bauformen. Und es gibt auch Träume, die gar nicht so viel mit der konkreten Technik, sondern eher mit dem Einsatz eines Fahrrades zu tun haben. Oder so wie im Gespräch mit Felix aus dem Juni dieses Jahres mit der Entstehung eines Fahrrades. Das Gespräch über sein handgebautes Einzelstück aus Titan aus Großbritannien habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt fahren wir hier los.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
In dieser Ausgabe dieses Fahrradpodcasts, in dem von Stützrädern bis zu Scheibenrädern Platz für alle möglichen Themen und Bauarten ist, geht es diesmal nicht um ein konkretes Rad, sondern endlich wieder um unser großes Thema Aerodynamik mit Jens vom Tourmagazin in unserer kleinen Serie Lufti, ein Luftstrom streicht ums Fahrrad. Wir sprechen diesmal über den Fahrradrahmen und Bauteile am Fahrrad und ich wünsche euch viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit diesem Thema.
Lufti. Ein Luftstrom streicht ums Fahrrad.
Hier im Fahrradpodcast Antritt sind wir ja in diesem Jahr auf der Suche nach der Aerodynamik. Denn mit dem Fahrrad bewegen wir uns in der Luft und um vorwärts zu kommen, müssen wir sie verdrängen. Das kostet Kraft, die wir ja irgendwie aufwenden müssen. Und da wir die Luft und ihre Verdrängung in den meisten Fällen gar nicht sehen können, ist das Thema aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht besonders spannend und ein bisschen auch mysteriös und vielleicht auch kompliziert.
Um Aussagen über Aerodynamik und Verdrängung von Luft treffen zu können, gehen Technikprofis in den Windkanal. Dort wird der Luftwiderstand verschiedener Aufbauten gemessen und wie das grundsätzlich funktioniert, haben wir schon besprochen. Die Folge ist in den Shownotes verlinkt. Nachdem wir in der letzten Folge von Lufti, ein Luftstrom streicht ums Fahrrad, über den Menschen auf dem Fahrrad gesprochen haben, geht's in dieser Folge um die Aerodynamik des Fahrrads an sich. Wir schränken zu Beginn gleich ein. Die Laufräder als rotierende Teile besprechen wir in einer kommenden Folge. Diesmal geht's um alle anderen Teile. Und einer dieser Technikprofis aus dem Windkanal ist Jens Klötzer, Technikredakteur beim Tourmagazin. Und er hat es auch diesmal geschafft, den Luftwiderstand auf dem Weg in unser Studio zu überwinden. Ich sage willkommen im Studio. Hallo Jens.
Ja, hallo zusammen. Grüßt euch.
So. Wie groß war denn der Luftwiderstand heute? Nicht so doll.
Nö, nicht so doll. Ja. Windstill fast.
Bisschen kalt.
Ja, ja, kalt. Ja, stimmt. Bei Kälte ist die Luft dichter und dann ist der Widerstand ein bisschen höher, aber nicht der Rede wert.
Okay, lasst uns mal jetzt hier von dieser populärwissenschaftlichen Abhandlung zum...
Wir nähern uns einfach dem Thema.
Zum praktischen Teil.
Das ist erlaubt. Das ist alles okay. Aber lasst uns mal in den gedachten Windkanal gehen. Und dort Dinge untersuchen, die dann letztendlich wieder draußen stattfinden. Jens, ich habe beim letzten Mal gelernt, dass ich mit Kleidung ungefähr 10% und mit angepasster Sitzposition ungefähr 5% meiner Leistung einsparen kann, um eine gleiche Geschwindigkeit zu erreichen oder ich fahre schneller. Kurz am Anfang gefragt, wir sprechen diesmal über das Fahrrad. Gibt es irgendeinen Bereich am Rad selbst? Ausgenommen die Laufräder und Reifen, die werden wir noch gesondert behandeln. Gibt es irgendeinen Bereich am Rad selbst, an dem ich ein ähnliches Einsparpotenzial habe?
Wie die Sitzposition oder wie die
Sitzposition und Kleidung?
Nicht annähernd, nee.
Aha, Wahnsinn, ne? Ja. Da fangen wir gleich schon an.
Da könnte ja diese Episode hier zu Ende sein.
Nein. Nee, das nicht, aber rein fürs Verhältnis.
Ja, ja. Ne?
Also
ja,
weil wir ja jetzt so im Marketing so, also wenn neue Räder vorgestellt werden, dann gibt's hier die Einsparung und dort das und dann ist hier dieses Profil und sowieso. Und wir sprechen aber, das können wir uns ja im Kopf mal notieren, über einen Effekt, der letzten Endes, wenn ich das richtig verstehe, kleiner ist, als wenn ich mir einen schmaleren Lenker montiere und mich aerodynamisch zusammenfalte.
Ja, ne, also das aerodynamisch Zusammenfalten bringt am meisten. Das Schmal ist relativ, ich sag mal so 2 bis 4 Zentimeter schmaler. Das sind so die Regionen, die man auch zwischen einem sehr schlechten und einem sehr schnellen Fahrrad ungefähr findet. Ja.
Und nicht flatternde Kleidung, das hatten wir auch gelernt.
Ganz wichtig,
ne?
Ja.
Dann lass uns doch mal reingehen in dieses Thema, auch wenn es weniger Effekt hat als die genannten Dinge. Besonders Rennräder sind in den letzten Jahren aerodynamischer geworden. Man sieht es ihnen aber nicht immer an. Denn vor wenigen Jahren ist man noch davon ausgegangen, dass Tropfenprofile besonders aerodynamisch sind. Und man ist inzwischen wieder ein bisschen davon abgekommen. Warum sieht man weniger Tropfenformen und mehr sogenannte Abrisskanten? Und was ist das überhaupt?
Ja, also die Tropfenform ist, ne, sichtbar schnell und sie ist auch physisch tatsächlich schnell oder so eine Tragflächenform, das stimmt schon, aber sie hat Nachteile bei anderen Eigenschaften des Fahrrades. Vor allen Dingen macht die so ein Fahrrad schwer. Man braucht viel Material, um so große Flächen zu modellieren und auch dann so schlanke und flächige Formen sind so für die Stabilität nicht optimal. Und der krasse Gegensatz dazu ist das kreisrunde Rohr. Das ist mit möglichst wenig Material sehr stabil. Und jetzt versuchen die Hersteller das Fahrrad, die wollen es ja nicht nur schnell machen, sondern es soll auch leicht bleiben oder leichter werden und versuchen da mit verschiedenen Kniffen den möglichst besten Kompromiss zu finden. Und was du mit Abrisskanten meinst, das sind so Profile, sogenannte Cam-Tail-Profile. Sie sind benannt nach einem Wissenschaftler, der Cam hieß, der das mal rausgefunden hat, der bemerkt hat, dass wenn man so ein Tragflächenprofil, die sind ja vorne so ein bisschen dicker und rund und laufen dann nach hinten spitz zu. Und wenn man die hintere Spitze abschneidet, dann ist dieses Profil aerodynamisch ähnlich gut, fast noch genauso gut, aber es wird deutlich leichter. Und auch die Form, wenn man sie dann hinten wieder verschließt, wird mechanisch stabiler. Jetzt für ein Fahrradrohr. Und das ist so, ja, das war so der erste Move, wo man das so gesehen hat. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so langgezogen, nicht mehr so großflächig, aber trotzdem immer noch aerodynamisch gut. Und das geht aber noch weiter. Also es gibt inzwischen Räder, die wieder, muss man sagen, ein beinahe rundes Unterrohr haben. Irgendwo anders ein bisschen ein paar Kniffe, da eine Kante und sowas. Und trotzdem relativ schnell sind und dabei aber sehr leicht. Und das ist eine Entwicklung, die, naja, über die Jahre mit viel so Versuchen, Simulationen, Experimenten, Wissenschaften, Forschung sich dahin entwickelt, dass man da eben versucht, den besten Kompromiss aus ne, Steifigkeit oder Stabilität, möglichst leicht das Ding zu bauen und trotzdem aerodynamisch schnell. Das ist so die Entwicklung, wo es hingeht. Bei vielen Modellen, die großflächigen, tropfenförmigen Formen, die gibt es schon immer noch. Also so die allerschnellsten, die bauen schon noch auf die extrem aerodynamischen Tragflächenprofile auch.
Bevor wir logischerweise noch vielleicht ein bisschen tiefer gehen, auch in die einzelnen Profile und wie sich das so entwickelt hat, würde ich gerne noch mal einmal so einen Schritt zurückgehen, weil wir haben ja am Anfang festgestellt, so groß sind diese Effekte gar nicht, also im Verhältnis zu Kleidung und so. Und trotzdem beobachte auch ich, dass dieser Trend zum Aerorad allgemein immer noch krass anhält, also dass noch mehr Hersteller irgendwie dazukommen. Also es scheint nicht so zu sein, dass man jetzt sagt, ach naja, der Effekt ist nicht so groß, deswegen machen wir das nicht.
Naja, also der Effekt ist auf jeden Fall da. Und wenn es jetzt um Profisport geht, da ist es dann schon relevant. Da geht es um Sieg oder Niederlage. Ja, das sind ja auch, die Leistungsdichte ist so hoch, dass auch dieser kleine Effekt über den Sieg entscheiden kann. Oder ob man eben eine Reifenbreite als Zweiter über die Linie fährt. Und dann ist es natürlich ein Trend oder eine Mode, was es dann wird, was man ja schon ganz oft gerade in dieser Branche gesehen hat, dass dann das gekauft wird, was im Profisport sichtbar ist, was irgendwie prominent wird, was man im Fernsehen sieht und bei der Tour de France gefahren wird. Und naja, das hat dann eine gewisse Ästhetik und wird dann eben gerne gekauft und dann wird es auch ein wirtschaftlicher Faktor.
Also finde ich halt total auffällig. Also wenn ich irgendwie Ausfahrten mache, dass es deutlich, deutlich mehr, wie habt ihr es mal genannt, Flundern gibt, ne? die sozusagen genau in diese Richtung gehen. Und auch eben Hersteller, die jetzt, wo ich dachte, ne, die sind eher klassisch und die bleiben bei ihrem kreisrunden Ding. Nee, die machen jetzt auch Aero. Also das finde ich ganz spannend.
Die werden es irgendwann in den Verkaufszahlen merken, weil es hat dann eben auch eine Optik, die irgendwie oll wirkt. Ja, irgendwie so.
Was wirkt all?
Das klassische runde Rahmenrohr, ja. Das sieht dann einfach nicht mehr modern aus. Modernes Rad hat dann integrierte Züge mit all seinen Nachteilen, die das dann mit sich bringt, aber irgendwie will man das dann doch haben.
Wir kommen noch dazu. Ich wollte nur kurz an der Stelle einschieben, dass nicht alle wertenden Aussagen in diesem Podcast von allen Beteiligten grundsätzlich geteilt werden. Christian, das, was du sagst, ne, dass es immer mehr so Flundern oder immer noch Flundern gibt, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. Ne? Also es gab eine Zeit, wo es das Aero-Modell gab und dann das Klettermodell und dann hat sich das wieder ein bisschen zusammengefügt und jetzt ist es wieder so, dass es sich teilweise auseinander wieder dividiert. Also da ist so Bewegung drin, je nach Hersteller auch unterschiedlich. Mhm. Ne? Also es gibt Hersteller, die haben kein Aero-Rad mehr, weil die sagen so, unser der Allrounder ist es und der ist besser als unser altes Aero-Rad und dies und das. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, was in deiner Frage drin steckt, Christian, da sind wir gleich an einem total interessanten Punkt. Denn wir haben ja in der Anmoderation gesagt, das Mysterium der Aerodynamik besteht auch darin, dass wir sie nicht sehen können. Ne? Also wir können es schlecht messen. Wir müssen dazu in diesen Windkanal und da gibt es nicht so viele und da ist auch nicht so viel Platz drin. Und eine Flunder, die erkenne ich aber. So, also das ist, die Rahmen, vom, also egal was das bringt, ne, aber das demonstriert schon, okay, hallo, ich bin's, ich schneide hier übrigens so durch.
Psychologische Kriegsführung im Rennen. Ne?
Ja.
Ja, ist ein spannender Aspekt, aber ja eben auch tatsächlich
nur
bei
dieses
der
sprachliche Bild, also ich weiß schon, was du meinst.
Aber eben auch bei der Ausfahrt am Wochenende um 10 fährt man halt damit auch anders vor.
Jetzt, das Erste, was ich dran gedacht habe, ist die Ausfahrt am Wochenende abends um 5, als es schon dunkel war. Also das ist auch so eine Flunder, habe ich getroffen und ich hab's noch vor Augen. Sehen wir doch gleich an einem total spannenden Punkt, dass diese Profile eben... Ja, die machen letzten Endes Aerodynamik sichtbar. Ob sie aerodynamischer sind oder nicht, ist dahingestellt, aber zumindest können wir es dann mal greifen, zumindest mit den Augen. Jens, ich wollte noch was nachfragen zu diesen Profilen. Man liest manchmal so eine Abkürzung NACA oder NACA-Profil. Ich glaube, du hast es vielleicht auch schon genannt, ne? Das hat was mit Tragflächen zu tun. Ja. Und ist das wie so eine Vorlage, wie so eine Blaupause für aerodynamische Formen oder was ist das genau?
Das ist eine Art Katalog, könnte man sagen. Ja, also von verschiedenen aerodynamischen Profilen, Tragflächenprofilen, bei denen die Eigenschaften schon mal bestimmt sind, ja, wo man irgendwie so mal so eine Reihe von Profilen aufgelistet hat und ja, wo man schon mal eine Information rausnehmen kann, wie sieht ein aerodynamisch gutes Profil aus. Und das nehmen sich viele Hersteller natürlich her und fangen dort mal an, weiter zu konstruieren und dort zu überlegen, wie kann ich das jetzt leichter machen, wie kann ich es komfortabler machen oder so in die Richtung.
Also so ein bisschen Best Practice-mäßig. So.
Ja.
Und meinem Verständnis nach ist das so der Ausgangspunkt, also eigentlich diese Zeit, da der Tropfenform, weil dieses Nackerprofil ist ja so eine Tropfenform. Genau, ne? Und von du sagst Ausgangspunkt, das heißt, ich nehme das und dann gucke ich mal, was ich dort wie abschneiden kann und wie sich das auswirkt, damit ich eben doch nicht diesen ewig langen Tropfen habe mit allen Nachteilen, die der dann auch hat. Richtig?
Genau, das ist ein relativ schneller Weg, ne? Dass man schon mal vorher weiß, okay, so, das ist ein gutes Profil, bevor ich jetzt mich erstmal anfange, an mich ein gutes Profil heranzuarbeiten und dann zu überlegen, dauert es in der Entwicklung natürlich viel, viel länger und deswegen nehmen sich die meisten erstmal so ein Nackerprofil als Grund. Lage. Ja.
Aber dann lass uns ruhig noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also wenn man sich jetzt das Fahrrad genauer anschaut, ne, dann ist ja der ja fast schon der zentrale Punkt, der Rahmen, also zusammen mit der Gabel dann wahrscheinlich. Was ist denn hier aerodynamisch sozusagen der entscheidende Punkt?
Boah, das ist natürlich auch echt schwer zu sagen, weil wir sie ja auch nicht auseinandernehmen, die Räder, und dann irgendwie die Rohre einzeln messen. Das können Entwickler sicher besser sagen, weil die ihre Aerodynamikentwicklung, wenn sie im Windkanal sind, mit so einem Prototypen schon mit so einer Art Puzzle machen, wo sie jetzt so mal so ein Unterrohr austauschen können und so. Das sind so 3D-gedruckte Schaumteile. Den kann man nicht fahren, aber da können sie irgendwie gucken, welches Profil an welchem Rohr macht irgendwie Sinn. Aber jetzt mal so rein logisch ist es natürlich so, dass die Profile, die im Wind stehen, die größten Auswirkungen haben. Das geht natürlich vorne los, das Steuerrohr, obwohl es relativ klein ist, weiß man, es hat eine große Auswirkung, wie das geformt ist. Die Gabelscheiden, das Unterrohr auch, obwohl es vom Vorderrad verdeckt wird, aber eben nur relativ schmal. Die äußeren Seiten spielen dann schon echt eine Rolle. Die Sattelstütze steht relativ frei im Wind. Und die hinteren Sitzstreben, da ist es dann schon nicht mehr ganz so viel, weil die Beine da schon eh irgendwie ganz viel verwirbelte Luft anbringen. Mhm. Aber auch die spielen eine Rolle. Ja, was eher nicht so wichtig ist, so Kettenstreben. Und das Oberrohr, das hat eigentlich auch fast keinen Einfluss.
Weil sozusagen so relativ
hinter dem Steuerrohr versteckt ist.
Quasi gerade.
Mir fallen, wenn du das so durchgehst, diese Bereiche des Rahmens, ne, dann fallen mir so Beispiele ein, eigentlich an drei Stellen. Sitzstreben sind oftmals bei Rennrädern tief angesetzt, wird oft immer argumentiert, aerodynamischer, komfortabler, wie auch immer das einzuordnen ist. Steuerrohr hast du genannt, dann gibt es die inzwischen so eine die Nasenform, dass man so eine
so ein Bug, Schiffsbug,
genau so ein Schiffsbug dran baut. Und was ich relativ oft sehe, sind irgendwelche Aussagen und Fotos und Grafiken zum Übergangsbereich Gabelkrone, unteres Steuerrohr, Unterrohr. So, sind das die Bereiche, also wo es auch drauf ankommt?
Das sind inzwischen die Bereiche, wo es drauf ankommt, ja. Wenn man besser werden will als die anderen, kann man sich eigentlich nur noch dort kümmern, weil einige Profile schon auch ausgereizt sind, muss man sagen. Ja, also an so einer Sattelstütze kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Ich kann mich entscheiden, ob ich sie wirklich ganz schlank und lang machen will, aber dann federt sie fast nicht mehr. Also das ist dann wirklich ein harter Bock. Das sehen wir ganz häufig. Oder ob ich das Profil eben hinten abschneide und dann kann sie da irgendwie noch ein bisschen flexen. Und das ist halt eine relativ simple Form. Ja, irgendwann hole ich da keine großen Vorteile mehr raus. Und vorne, wo du sagst, dieser Knoten zwischen Unterrohr, Gabelkrone und Steuerrohr, der ist schon relativ komplex. Da kann man noch ein bisschen experimentieren mit Lagergrößen, mit Höhe des Gabelkopfes, jetzt auch, wenn man die Gabel höher baut und das Steuerrohr kürzer oder umgekehrt und solche Dinge, da geht schon noch ein bisschen was, ja. Was wir auch gesehen haben zuletzt sind so Experimente und da bin ich auch irgendwie, da ist man sich noch nicht so sicher, was ist der optimale Weg mit so weit ausgestellten Gabelscheiden. Wir haben das bei so einem Bahnrad von den Briten vor ein paar Jahren mal gesehen, da war das extrem, das Argument war da, dass der Luftstrom zwischen Gabelscheide und Vorderrad, also denkt man dann auch noch an die Interaktion mit der Felge, dass der sich dort staut, wenn er da durch will. Und deswegen hat man das dann ein bisschen erweitert und hat gemerkt, das Rad war schneller und so. Und dann hat man das auch bei Straßenrädern gesehen. Inzwischen sehen wir aber auch, es geht auch wieder zurück. Ja, und wir messen trotzdem schnellere Räder. Es ist nicht der Königsweg. Und weil man es nicht sehen kann, weiß man es nicht so recht. Ja? Das ist dann echt so ein bisschen Trial and Error.
Was ich super spannend finde, ist, was du gerade auch bei der Sattelstütze angesprochen hast, dass man natürlich ja ich sag mal so ein bisschen flapsig, vielleicht immer verschiedene Punkte ja auch irgendwie kombinieren muss. Also man sucht ja immer so nach der idealen Lösung und offensichtlich ist dann irgendwann auch der Komfort eine Frage, ne? Oder
ja,
wie sieht es denn auch so mit Steifigkeit zum Beispiel aus? Also ne, wenn ich voll auf Aerodynamik optimiere, dann verliere ich vielleicht möglicherweise Dinge, die dann im Alltag oder gerade auch vielleicht im Rennen irgendwie doch wieder wichtig sind. Ne?
Naja, also klar, da geht es ums Rennen und es gab Zeiten, da sind Profis die Aeroräder nicht gefahren, weil sie ihnen zu hart waren. Und das ist dann, ja, in dem Sinne schon ein bisschen verschenktes Potenzial, ja, wenn das Ding ein bisschen komfortabler wäre, hätte der Ausreißversuch vielleicht geklappt oder so, oder man hätte die Gruppe noch gekriegt. Und klar, deswegen sucht man da den möglichst idealen Kompromiss.
Ja, und an der Stelle, das zählt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema Aerodynamik, aber würde ich noch dazu gerne anfügen, dass so meiner Beobachtung nach auch das Thema Komfort so teilweise falsch eingeordnet wird, so oder falsch eingeschätzt wird oder vielleicht in so einer klassischen, wir sind hier die harten Radsportler und so, ne? Ich brauche keinen Komfort, muss ich nicht, weil ich kann es halt, ich bin halt der Typ, so.
Ich halte auch die Schmerzen aus. Naja.
Ja, und bei Komfort geht es ja noch um ganz andere Dinge. So, ich kann ja ein Rad auch besser kontrollieren, wenn das zum Beispiel nicht jeden Schlag total durchkippt. Ja, also ähnlich wie ich halt mit einem breiteren Reifen mehr Traktion habe. Also das ist auch einfach ein Thema der Fahrsicherheit und am Ende eben auch der Geschwindigkeit. Ich kann mit einem komfortableren Rad, kann ich eben auch schneller fahren, wenn es in den richtigen Situationen komfortabler ist.
Naja, und das Blöde als Rennfahrer ist halt, sich vorher entscheiden zu müssen. Ja, fahre ich jetzt ein schnelles Rad, das hart ist, aber schwer, oder fahre ich jetzt ein leichtes Rad, das komfortabel ist, aber eben langsam so, weil du kannst es zwar so Wahrscheinlichkeiten, ne, es gibt eine Bergetappe, es gibt eine Flachetappe, aber du weißt am Ende die Rennsituation nicht, die entscheidend wird und auf was es dann dabei ankommt. Und deswegen ist natürlich der Idealzustand, wenn ich da auf nichts verzichten muss, sondern irgendwie alle Eigenschaften mitnehmen kann.
Aber wie zur Hölle kombiniert man das dann alles? Also es ist ja wirklich eine schwere Entscheidung.
Das ist eine schwere Entscheidung, ja. Und man, ne, es gibt, der Gerolf hat es vorhin angesprochen, dass es so Hersteller gibt, die ihren Profis diese Entscheidung schon abnehmen, indem sie sagen, wir stellen euch nur noch ein Rad zur Verfügung. Und das ist jetzt vielleicht nicht das schnellste auf dem Planeten, aber passabel schnell. Und ihr werdet damit nicht abgehängt werden. Und es ist jetzt nicht das komfortabelste und federt nicht so doll, aber ihr werdet damit ganz gut über die Runden kommen. Und ist nicht das allerleichteste, aber leicht genug, um überall mitzuhalten. So. Und das ist so natürlich für einen Profi der beste Weg, ja, wenn er sich immer auf sein Rad setzen kann, wenn er nicht die Entscheidung treffen muss, wenn er sie nicht auch treffen lassen muss, vielleicht von irgendeinem Datenanalysierer, der dann sagt, du fährst heute dieses Rad und so, das ist ja dann auch so ein bisschen Kopfsache, ob er ihn dann aufs falsche Pferd gesetzt hat im Wortsinn. Und deswegen, ja, versucht man diese Eigenschaften möglichst gut zu vereinen.
Ja. Können wir hier Namen nennen? Wir können hier Namen nennen, oder?
Klar.
Also es, ist ja
es gibt auch
Quatsch,
andere Nuss-Nougat-Cremes.
Wir können mehrere nennen inzwischen, glaube ich.
Genau, aber in dieser Abwägung zwischen die pure Aerodynamik, Komfortaspekte und so, ne, Specialized Tarmac SL8, also die aktuelle Generation dieses Rades im Vergleich zu seinem Vorgänger, ist im Tretlagerbereich zum Beispiel, hat es Anleihen genommen von einem anderen Rad, von einem Rundrohrrahmen. Und da wurde auch ganz klar gesagt, okay, das ist ein bisschen weniger aerodynamisch, aber das hat Vorteile im Fahrverhalten und wir holen das jetzt stattdessen mit dieser Bugnase raus und mit einem Cockpit. So, also da ist man auch, hat zumindest in so eine in Marketingformeln gepackt, dass man gesagt hat, hier, wir gehen hier relativ offen damit um, das ist jetzt nicht so aerodynamisch, aber es bringt eben am Ende doch mehr im Verkehr.
Naja, ja, und den Weg sind einige gegangen, also auch das Giant Propel kann man dann nennen, glaube ich, das war auch so eine richtige Flunder vorher,
ja.
Hat echt abgenommen so von der Optik, ist immer noch das Aero-Modell, es gibt daneben zwar noch ein Leichtbaumodell, aber es wird quasi nicht gefahren. Ja, die fahren nur dieses Aero-Rad, weil es leicht genug ist, weil es relativ komfortabel ist und daneben noch schnell.
Wir sind bei den Rahmenformen selber, ne? Und also wir müssen noch über andere Aspekte sprechen und wir können hier natürlich nicht, also wir können nichts zeigen im Podcast, wir können es nur beschreiben. Es ist ein bisschen wie mit der Aerodynamik, man sieht sie nicht. Und jetzt haben wir so viel über so, naja, Naka und Camtail und sowas gesprochen. Gehen wir mal in die andere Richtung. Rahmenrohre sind einmal immer rund gewesen und sie sind es ja auch heute oft. Ne? Wenn wir mal vom Rennrad, für den Renneinsatz absehen. Welchen Effekt hat ein rundes Rohr?
Aerodynamischen Effekt.
Aerodynamischen Effekt.
Ja, der ist schon eher schlecht. Ja, ist also. Also eine querstehende Tragfläche ist noch schlechter, aber ein rundes Rohr ist ungünstig.
Okay, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass du mich mal, da habe ich dich gefragt, wollte ich mir ein Rad kaufen? Ich habe es dann auch gemacht, aber ich habe dich gefragt, was sagst du dazu? Und dann hast du gesagt, naja, hat eine runde Seitelstütze, damit ist es eigentlich schon raus für mich. Also neben diesem Geschmacksurteil oder was weiß ich, die,
wo kommt das denn her, diese Ablehnung gegen die runden Rohre? Die sehen doch super aus, aber...
Nee, ich würde es gerne mal quantifizieren. Also wir haben das beim letzten Mal, haben wir das versucht, ne, mit Kleidung und so. Und das ist jetzt natürlich nur über den Daumen gepeilt. Aber ich vermute mal, der Jens, der du bist, deine Ablehnung des runden Rohres, die wird auf Werten fußen.
Ja, klar.
Kannst du die uns verraten so ein bisschen?
Also einen Unterschied von einem wirklich sehr schnellen Toprad zu einem klassischen Rundrohrrahmen meinst du jetzt, ja. Mhm. Also ich kenne da Vergleichswerte zu dicken Carbonrohren, ja, einen alten Stahlrahmen haben wir da irgendwie noch nicht dagegen gestellt. Aber das ist, sind schon so die Dimensionen 15 bis 20 Watt, also so die Dimension von flatter Klamotte oder nicht. Ungefähr, ja, krass. Ne? Aber das sind dann wirklich schon extrem schlechte Rahmen. Und gut, wenn wir die Laufräder rausnehmen, würde ich mal so sagen 10 bis 15.
Ja, aber warum, also das ist für mich ja trotzdem so ein bisschen kontraintuitiv, warum ist rund schlecht? Eigentlich denkt man, rund ist super bei Aerodynamik.
Ja, rund ist schon vorne gut, aber gerade hinten raus wird dann, also die Luft reißt dann relativ leicht ab, ja, die bleibt nicht an dem Profil kleben, das ist das Problem und dann macht es Verwirbelung und die bremsen dann. Also vorne ist es ja, ist ja auch eine Tragfläche rund, ne, wenn du irgendwie den ersten Teil, ist es ja wie ein Halbkreis, aber der hintere Teil des runden Rohres ist das Problem letztlich, ja.
Ah, okay. Also dort in dem Schatten. Also kann das sein, dass die Luft da, wenn ich versuche mir das so vorzustellen, dass die Luft und Luft, die da nicht so ganz weiß, wo es hin soll.
Ja, genau. Ne? Das ist gut ausgedrückt, weiß nicht, wo es hin soll. Es reißt ab, ja, und macht dann so Wirbeln.
Wird nicht geleitet und, sozusagen.
Am Ende ist auch, ne, es ist dann nicht nur das runde Rohr das Problem. Solche Rahmen sind aus ganz vielen Gesichtspunkten nicht aerodynamisch designt worden. Also da spielen dann auch die Gabelscheiden eine Rolle oder wie die Sitzstreben designt sind oder sowas. Und ja, irgendwelche Kanten an Rohrverbindungen, sowas. Aber das, ja, schlechter Rahmen gegen guter Rahmen, 10 bis 15 Watt.
Ja. Also ich habe das Rad trotzdem gekauft, ich liebe es. Wenn man
wahrscheinlich ist es komfortabel.
Nee, es ist nicht nur komfortabel, es fährt, ist eines der am besten, also der Räder, mit dem mir am meisten Spaß macht, eine kurvige Landstraße in Frankreich runterzufahren.
Ja.
Also in eine Abfahrt und dafür fahre ich ja Fahrrad.
Eines meiner Lieblingsräder hat auch runde Rohre, aber ja. Das ist
so, also das haben wir jetzt hier eingeordnet für die Leute, die sagen, so, es
ich
finde
es trotzdem total interessant, weil ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja.
Und deswegen sprechen wir ja drüber. So, und wenn wir jetzt mal von diesen Rahmenformen weggehen, ne, das haben wir jetzt schon gesagt, also rund ist gar nicht so gut, manchmal ist es schöner, es ist traditionell, wie auch immer, kann jeder für sich einschätzen und sortieren. Es gibt aber auch noch so weitere Details. Bevor wir zum großen Aufreger kommen, komme ich erstmal mit dem kleinen. Zum Beispiel so Sachen wie Sattelstützenklemmungen. Ja, früher und manchmal heute noch, hat man da einfach so eine Klemmschelle verbaut oder sowas. Das ist inzwischen, ja, eigentlich bei den meisten Carbonrädern ist das verschwunden. Dann gibt es irgendwelche internen Klemmungen, dann gibt es dann manchmal Probleme, dass die knarzen und rutschen und pipapo. Ja. Aber irgendwie scheint es was zu sein, was, also man macht es trotzdem. Macht man das aus aerodynamischen Gründen? Sind solche Details wichtig?
Nee.
Sehr gut.
Nee, das ist dann wirklich nicht mehr wichtig. Also gerade so eine Stützenklemmung, ja, die liegt wirklich im Windschatten. Also klar, macht es irgendwas. Ja, wenn das Ding irgendwie integriert ist, wird es weniger Widerstand haben, als wenn da noch ein Schraubenkopf rausguckt. Aber ob es den Aufwand und die ganzen Nachteile, die es dann mit sich bringt, wert ist, das würde ich bezweifeln. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wenn ich jetzt eine Stützenklemmung habe, wo mir immer die Stütze reinrutscht, die knarzt, die sich nicht mehr lösen lässt, weil das dann irgendwie sich so verkeilt oder die mir dann ins Rahmenrohr reinfällt, wenn ich mal die Stütze rausgenommen habe, dann ist mir der Schraubenkopf doch irgendwie lieber, weil der 0,2 Watt mir dann egal sind. Mir persönlich.
Okay, ich wollte damit nicht sagen, ne, dass das bei allen diesen internen Klemmungen, dass das nicht funktioniert. Also es gibt ja auch genug Leute, die damit zufrieden sind, die damit zurechtkommen.
Es gibt auch Klemmungen, die funktionieren, aber es gibt wahnsinnig viele, die wirklich nicht gut sind.
Ja. Okay, und das hast du aus deiner Erfahrung. Okay, ja, das ist ja auch schon mal eine Aussage. Ja. Und ich entnehme dem, oder ich frage mich, ob das dann wieder so eine Stelle ist, wo man sagt, okay, mal egal, ob das gemessen schnell ist, es sieht halt schnell aus. Ja, und klar. Deswegen macht man
das
leicht.
Das ist wieder, da sind wir wieder bei also, der Ausfahrt am Wochenende.
Ja, ich sag mal so, bei der Sattelstütze ist es jetzt schon irgendwie, wenn ich eine Klemmschelle verbauen will, muss ich eine runde Sattelstütze verbauen und das ist dann schon wieder aerodynamisch schlecht. Also muss ich mir irgendwie eine integrierte Klemmung fast einfallen lassen oder man kann auch irgendwie dreieckig laminieren und so eine Schelle machen. Also, aber klar, hauptsächlich ist der Grund, es sieht schnell aus. Ja, aktuell fängt man irgendwie an, diese Steckachsenlöcher an der Gabel zu laminieren, damit man das Loch dort nicht mehr sieht. Das ja, ist aerodynamisch so ein kleines Teil, so ein Mini-Ding, was ja jetzt auch irgendwie nicht in den Wind guckt, sondern wo der so dran vorbeistreicht. Man macht das hauptsächlich, damit es schneller aussieht. Klar, es ist elegant, irgendwie alles aus einem Guss. Wenn man da drauf guckt, kann dieser Punkt da irgendwie schon stören und sieht schöner aus. Aber wirklich, wirklich was bringen tut es nicht mehr, nee.
Stichwort schöner Aussehen. Wenn man sich jetzt so die Räder der letzten Jahre angeguckt hat, dann finde ich vor allem auch an Carbon- und Alurahmen hat man häufig gesehen, dass Bremsleitungen und wenn vorhanden auch Schaltzüge inzwischen eigentlich fast standardmäßig, aber auf jeden Fall sehr, sehr oft intern geführt werden und sie mindestens auch direkt am Vorbau verlaufen oder die treten durchs Steuerlager direkt in den Rahmen ein. Also da hat man wirklich viel nach innen verlegt. Mhm. Bringt das wirklich was oder sieht das auch nur gut aus?
Nee, das bringt schon wirklich was. Also es ist nicht nur der Widerstand des Kabels an sich, der da im Wind hängt, den man dem aus dem Weg geht, sondern ich habe auch einen viel sauberen Luftstrom, der dann bei mir am Steuerrohr ankommt. Und insofern spielt das schon tatsächlich eine Rolle. Auch da irgendwie schwierig zu quantifizieren, weil wir nie ein und dasselbe Modell mal mit freilaufenden und ohne freilaufende Kabel messen konnten. Aber ich würde schon so schätzen, dass das 4-5 Watt bringt. Und wo man sich dann halt die Frage stellen muss, ob das dann irgendwie am Marathon Endurance Freizeitrad dort auch noch sein muss, ja. Andererseits mit der Entwicklung hin zu hydraulischen Scheibenbremsen und der Elektroschaltung, die mit Funk funktionieren, ist es dann schon irgendwie logisch und sinnvoll, das so zu machen, weil es besser aussieht und man die Probleme, die man jetzt mit Schaltzügen da noch hatte, gar nicht mehr hat.
Kann man so weit gehen und sagen, dass alles, was flacher ist und sozusagen versteckt wird, immer eine gute Idee ist? Also überall, wenn irgendwo noch was dran baumelt.
Zumindest mal keine schlechte. Ja, also ich würde jetzt, wäre vorsichtig mit Aussagen, das ist immer besser. Wir haben schon öfter gesehen, dass man Dinge, die man da irgendwie versteckt hat, dann doch nicht rausmessen kann. Aber es wird zumindest mal keinen Nachteil bringen.
Okay.
Diese 4-5 Watt, die du eben genannt hast, für die intern geführten Leitungen, sind das 4-5 Tour Watt, also bei euren Geschwindigkeiten?
Ja.
Das heißt nicht bei den 200 Watt?
Nein, genau, okay. Da reduziert es sich nochmal deutlich.
Ja. Können wir es prozentual sagen, weil dann kann man es auch auf die 200 beziehen. Sonst würden wir jetzt ja hier denken, okay, das hat quasi den Effekt wie ein schmalerer Lenker. Deswegen kam ich eben drauf.
Ja, 1-2% irgendwo.
1-2%.
Also in dem,
ja, und beim Lenker hatten wir gesagt 5%.
Ne? Ja.
Okay.
Aber 5 mal 1%?
Na, du kannst dir an dein anderes Fahrrad einfach 5 Bremsleitungen dran machen und dann kannst du den Unterschied fühlen. Das wäre ja auch mal was.
Ja.
Okay, Jens, ich habe gestern erst von einem sehr guten Technikjournalisten, den du auch sehr schätzt, von James Wang, was gesehen zum Thema intern geführte Leitungen, wo es auch um, das ist jetzt nicht Aerodynamik, aber so ein bisschen über Bande, dieses Thema, wo es um Beschädigung von zum Beispiel Gabelschäften ging. Also bei leicht gebauten Carbonrahmen, dann führe ich das da rein und dann lenke ich da halt ein paar tausend Kilometer rum um so und so viele Kurven oder mache immer meine Ausgleichsbewegung und dann leiten nicht nur die Leitung, was ja schon blöd ist, sondern auch die Schäfte. Mhm. Ist das ein Problem?
Das ist mitunter ein Problem, ja. Es kommt auf die Konstruktion drauf an. Es ist da wie bei der Sattelklemmung, es gibt gute und schlechte. Ja, es gibt Hersteller, die sich da wahnsinnig viele Gedanken machen, dass sich das nicht ins Gehege kommt. Und andere, jetzt mal salopp gesagt, Hauptsache wir haben es irgendwie reingestopft. Und wenn das dann auch nicht ganz sauber ausgeführt ist, worüber der Hersteller dann keine Kontrolle mehr hat, weil das Rad wird von einem Händler oder vielleicht sogar vom Endkunden aufgebaut. Und die Leitung ist da ein bisschen lang und macht irgendwie eine S-Kurve im Gabelschaft und reibt dann. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass sich dann das aufreiben kann oder ausreibt regelrecht und die Gabelschäfte immer dünner werden. Und das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Und dann wird es kritisch. Aber ja, das sind so Probleme, die sieht man nicht, wenn man das Ding konstruiert. Die entwickeln sich dann erst nach ein paar Jahren, wo man
die
merkt,
darf man
okay,
aber gerne mitbedenken.
Die darf man natürlich gerne mitbedenken, vor allen Dingen, wenn sie dann jetzt bekannt sind, dass man das bei der nächsten Modellreihe einfach besser macht. Ja, ja. Also gehört habe ich davon auch schon, gesehen habe ich es noch nicht, weil wir nun in der Regel immer mit relativ jungem Material oder neuem Material umgehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Problem werden kann. Ja, die Leitungen sind schon ziemlich stabil und wenn die Gummihülle da irgendwie draußen einmal ein bisschen angefressen ist, dann kommt ganz schnell der Stahl. Und wenn der auf Carbon reibt, dann ist es wie Sandpapier.
Bei mir im Kopf, wenn ich über Leitungen und Schaltzüge und Bremszüge und so nachdenke, denke ich sofort auch an Schalthebel. Und ich glaube, wir haben auch schon, als wir über Lufti gesprochen haben, so ein bisschen über Körperhaltung und so gesprochen. Die Stellung der Schalthebel hat ja auch einen direkten Einfluss auf die Körperhaltung zum Beispiel. Wenn die Hebel jetzt enger stehen, ist die Stirnfläche zum Beispiel ja deutlich kleiner. Welchen Einfluss hat aber die Lenkerform? Also darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Also hat die einen signifikanten Einfluss aerodynamisch?
Kann sie schon haben, ja. Also Da gibt es so moderne Entwicklungen, dass die Lenker oben deutlich schmaler sind als unten. Im ersten Augenblick denkt man so an Gravel-Lenker. Ja, da hat es aber irgendwie eine andere Bewandtnis, nämlich dass ich da im Unterlenker irgendwie breiter sitze und mehr Kontrolle habe und so. Was man da beim Aero, beim Straßenrad oder was der Gedanke dahinter ist, ist nicht, dass man es unten breiter macht, sondern dass man es oben schmaler macht. Weil die Rennfahrer schon die allermeiste Zeit da oben verbringen, irgendwie, nur wenn es entscheidend wird, greifen sie nach unten. Und dort aber jetzt nicht unbedingt schneller fahren, aber Energie sparen können. Also sie sitzen da oben bequem und aerodynamischer, weil sie die Arme näher zusammen haben und dann eben Körner sparen, um dann im Fall des Falles noch ein bisschen mehr übrig zu haben. Das sieht man relativ häufig bis zu Extremen, dass die da oben irgendwie nur noch 15 cm schmal zwischen den Hebeln hatten. Ja. Und da schiebt jetzt gerade der Weltradsportverband einen Riegel davor oder versucht es, dass das nicht irgendwie extreme Ausmaße annimmt und will da so ein Mindestmaß vorgeben. Und da gibt es ja gerade aktuell ziemliche Diskussionen. Ne?
Ja, das hatten wir auch schon thematisiert. Mhm. Im Nachgang kam dann auch raus, dass sich da auch Leute in dieser Kommission einfach geirrt hatten. Die hatten Mitte und Außen und sowas verwechselt. Das war auch dann noch ein schöner, interessanter Punkt, der da rauskommt. Aber Lenkerform, also ne, meinte die sprichwörtliche Form, die du jetzt beschrieben hast, aber auch die Form des, ich nenne es mal Rohr, des Rohres.
Ja, ja.
So, ne,
ja.
Mein Oberlenker, ein flacher Oberlenker, bringt das viel? Ist das relevant?
Das ist relevant. Viel ist relativ. Ne? Es summiert sich dann. Ne? Also so ein richtig schnelles Aerorad, das jetzt irgendwie 20 oder 25 Watt gegenüber einem normalen Rundrohrrad spart, das hat auch einen flachen Lenker. Und es hat nicht nur einen flachen Lenker, sondern der Lenker ist auch nicht mehr mit vier Schrauben an den Vorbau geklemmt, sondern das ist alles so aus einem Guss laminiert und hat vielleicht noch eine total verrückte Form mit einem Luftdurchlass in der Mitte. Und daran sieht man schon, dass das ein Thema ist, ja. Und das ist auch, das ist logisch, ne? Der steht ganz vorne im Wind, der wird nicht irgendwie geschützt oder liegt im Windschatten. Insofern spielt es natürlich eine Rolle. Und wenn der Oberlenker ein Tragflächenprofil ist, ist er schneller, als wenn er rund ist.
Und ich finde, das ist für mich tatsächlich so ein Erkennungszeichen auch von den Flundern, ehrlicherweise. Also daran erkenne ich immer ganz gut, wenn jemand mit so einem Rad um die Ecke kommt.
Ein Tragflächenlenker.
Ja. Ja, und jetzt hat er jetzt die Überflunder genannt. Das eine Rad haben wir vorhin schon genannt, dann können wir jetzt auch das Cervelo S5 nennen.
Na und das Simplon Pride. Das ja, also es ist eine,
ja gut,
so,
das sehe ich aber nicht
optisch eine ähnliche Konstruktion. Das siehst du nicht im Profi-Peloton, aber
genau.
Es ist eines der schnellsten Räder überhaupt.
Ja. Ja, okay. Was mir eben noch einfiel, also neben dem, dass es eben so aussieht, ich finde, ich liebe klassische Stahlrahmen, aber ich finde auch diese geilen Flunder, ich finde die richtig gut.
Das ist eine eigene Ästhetik.
Das ist eine eigene Ästhetik und ich finde man, also so ein bisschen so, wenn so ein Fahrrad auch so ein bisschen nach Zukunft aussieht, dann finde ich das auch irgendwie, hat das irgendwie was ganz Eigenes, fällt mir dabei ein. Aber da, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich finde beim Lenker, besonders beim Oberlenker, dann noch irgendwie interessant, dass sich der aerodynamischere Lenker tendenziell ja auch besser greift. Also ein Rundrohr-Oberlenker, das finde ich ist schon ein deutlicher Unterschied.
Ja, wenn er gut gemacht ist, schon. Also da, naja, tendenziell. Also ich finde, es gibt auch sehr gut gemachte Rundrohrlenker. Wenn sie oben bloß so ein bisschen abgeflacht sind, ja, und so ein bisschen zurückgebogen und so, dann können die auch echt bequem sein. Und umgekehrt gibt es wahnsinnig schlecht gemachte Aerolenker, ja. Wenn sie da irgendwie spiegeln glatt sind, sobald es irgendwie nass ist, rutscht es irgendwie ab oder ja. Die Fläche ist so groß und gerade.
Zu breit oder
das, ja. Ja, also das ist relativ.
Ja, ja, ja. Ich dachte jetzt auch nicht an die ganz großen Extreme, sondern an so, die so ein bisschen abgeflacht sind. Und das natürlich ist, Experten wie wir, wir machen natürlich Lenkerband drauf mit Shellac, so wie wir das schon immer gemacht haben.
Nee, aber hast recht, das ist ein positiver Nebeneffekt der großen Fläche einfach, dass ich da mehr Auflagefläche habe und es auch bequemer ist.
Noch ein Thema, bevor wir noch zu den Spezialfragen kommen. Wir müssen ein bisschen gucken auf die Zeit, aber wir sind so an der Stelle, dass nicht nur auf der Webseite im Katalog, sondern auch im Rennen, beim Rennrad Einfachantriebe gefahren werden. Mhm. Nicht ausschließlich, aber immer mal. Also ein Kettenblatt, hinten 13 Ritze meistens. Und damit fällt ein Umwerfer weg.
Mhm.
Hat das einen Effekt?
Ja, klar. Ich nehme was weg, ich habe weniger Fläche und...
Wieder 1%?
Ich habe aber auch eine größere Kassette.
1% ist es so
primär. Wieder 1%, die Kassette spielt aber keine Rolle.
Siehst du, ich sag mal, 5 mal 1% ist auch 5%.
Ja, die ist da hinten, macht die nichts mehr. Und klar, ich nehme den Umwerfer weg. Wir haben das mal gemessen, weil es uns auch interessiert hat. Wir haben aber allerdings einfach nur den Umwerfer weggeschraubt. So, das waren dann so 2 Watt. Also so ein knappes Prozent. Jetzt muss man sich das ist noch ein Kettenblatt, was wir dran gelassen haben. Das kann man sich jetzt auch noch wegdenken. Sind nochmal 0, irgendwas und so. Mhm. Und das bringt ein bisschen was. Aber das muss dann schon echt gut überlegt sein, weil das fehlende Kettenblatt kann sich auch zum echten Nachteil entwickeln, wo dir die 2 Watt dann so gar nichts mehr bringen.
Ja. Ja, dann, wenn man es braucht, also das kleinere.
Was brauchen wir?
Oder das größere. Ja. Okay, ich hoffe, Christian erlaubt mir noch meine Spezialfrage.
Na klar.
Und zwar 2 meiner liebsten Fahrräder, also mein Tandem und mein neues Fahrrad, die haben beide eine Randonneur-Tasche.
Mhm.
Also so eine Tasche vor dem Lenker, ne? Eine neue Interpretation der klassischen französischen Randonneur-Taschen natürlich. Und ich lese dazu, was die Aerodynamik betrifft, sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also es gibt genug Leute, die sagen, naja klar, da hast du so einen Kasten davon, das ist natürlich langsamer. Und es gibt aber auch andere, die sagen, nee, das Ding sortiert die Luft. Und manche sagen sogar, das macht schneller. Wir hatten nur recht.
Das weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht gemessen. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen darauf ankommt, was diese Tasche verdeckt.
Ein Rundrohrrahmen natürlich.
Also, ne, ich würde...
Da kann es ja nur besser sein.
Also ich kann jetzt irgendwie nur von meiner Einschätzung oder von meiner persönlichen Einschätzung und meiner Erfahrung ausgehen und ich würde jetzt nicht mal pauschal sagen, einer von beiden hat Unrecht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn dahinter jetzt irgendwie ein Rundrohrrahmen mit dicken Rohren und der hat auch noch außen verlaufende Bremsleitungen, aufrechte Position, langes Steuerrohr, was man alles so Negatives konstruieren kann an so einem Rahmen, aerodynamisch negativ, dass dann so eine Tasche, die dann aber auch die richtige Dimension hat, sie darf dann irgendwie nicht zu breit werden und so, dass sie da viel Negatives aus dem Wind nimmt, sozusagen. Und dann vielleicht die Luft erstmal um dieses
Cockpit sozusagen.
Ja, oder um dieses zerklüftete Gebilde einfach irgendwie herumleitet. Dann könnte einen aerodynamisch positiven Effekt haben. Ja, wenn ich mir die Tasche an den Cervelo S5 vorne dran mache, ist es wahrscheinlich nicht so.
Ja, dann doch lieber Bremszüge.
Mhm.
Ja, also es handelt sich nicht um Cervelo S5. Das ist klar. Aber es gab ja auch noch vor einer Weile, das sieht man jetzt eigentlich nicht mehr, aber es gab ja auch so mal so. Das ist jetzt ganz weit draußen, aber so eine, wie so ein Fairings nannte man das auf Englisch. Also so eine, solche quasi, wie so eine Verkleidung, wie bei so einem Motorrad, so eine Frontverkleidung, die man irgendwie vor dem Lenker hatte. Mhm. Auch aus dem, ich glaube, aus dem großartigen Buch Reiseräder Supertourer.
Ja.
Da habe ich so ein Bild vor Augen. Da hat man das ja auch gemacht, auch aus aerodynamischen Gründen. Weil man gesagt hat, das sortiert die Luft vor.
Genau, aber Art. Das ist halt eine andere Form. Also es ist eine aerodynamische Form, so eine Verkleidung hat dann so eine Tropfenform, was natürlich was anderes ist als eine quaderförmige Tasche. Aber Verkleidungen sind noch ein ganz anderes Thema, die würden uns noch aerodynamisch in Sphären katapultieren, die können wir uns gar nicht vorstellen. Also so Velomobile, Liegerad und sowas.
Milan GT, Grüße gehen raus.
Aber da hat jetzt der Weltradsportverband schon vor langer, langer Zeit einen Regel vorgeschoben und gesetzt, strikt verboten, nur tragende Teile.
Ja. Super spannend. Wäre sicher nochmal eine ganz eigene Kategorie, diese Anbauteile, nenne ich es jetzt mal. Ja.
Ein Riegel wird auch gleich Christian Bollert der Länge dieser Aufnahme vorschieben. ganz zum Schluss nochmal zum Einordnen. Also wir haben ja, ne, können wir das nochmal quantifizieren? Wir nehmen ein klassisches Rennrad aus den 90er Jahren, irgend so ein Durchschnittsmodell, mhm, und wir nehmen ein optimiertes, heutiges Hochleistungs- sonst irgendwas Gerät. Welchen Unterschied können wir denn geben? Du hast vorhin sowas von 15 bis 20 Watt gesagt.
Ja, wir stecken in beide die gleichen Laufräder oder ja, zumindest die gleichen Felgen. Ja. Ja,
ach so, nee, wir haben das 90er Jahre, haben wir auch mit 90er Jahre Laufräder.
90er Jahre Mavic Syrium mit dicken Aluspeichen.
Wenn es die schon sein dürfen,
dann
ja.
Dann dürfte das schon Richtung 30 Watt gehen.
Bei wie viel insgesamt?
Bei 45 km/h.
Okay, und ja, auf
wenn
unsere
wir jetzt
200...
Reisegeschwindigkeit sagen, bei unsere 3 oder 25 oder 30, sagen, so dann ungefähr die 15 bis 20 Watt dürften es dann schon sein, ja.
Okay, also 7,5 bis 10%.
Mhm.
Okay.
Ja. Nur durch die Aerodynamik des Rahmens.
Des Komplettrades, ja, sag ich mal. Ja.
Ja.
Ja. Also die Laufräder sind schon echt noch ein Riesenthema, damit beschäftigen wir uns ein anderes Mal.
Kommt ja noch, ja.
Aber so Rahmen und Laufräder sind ungefähr gleichwertig.
Und das ist übrigens was ich völlig unwissenschaftlich bestätigen kann. Als ich mal gewechselt bin, vor ein paar Jahren mit meinem neuen Rad, hatte ich so das Gefühl, krass, das fühlt sich viel schneller an. Und das hat sicher auch was mit der Aerodynamik zu tun, dass die Entwicklung da in den letzten 20, 30 Jahren eben doch deutlich weitergegangen ist, oder?
Klar, wenn du dann wirklich Extreme fährst, den Unterschied, den kann man dann schon spüren.
Ja. Ja, also ich kaufe mir halt nicht alle 5 Jahre ein neues Rad, sondern eher so alle 20 und da habe ich den Unterschied schon irgendwie crazy gemerkt. Ja.
Das ist immer also, gespannt auf den nächsten Schritt.
Man sieht den auf dem Tacho, ja.
Ja, und gleichzeitig erinnere ich mich an die letzte Folge und das Fahren im Peloton und das Windschattenfahren und alles, was dazu gehört, ne, dass sich diese prozentualen Vorteile natürlich auch in der Gruppe sehr relativieren können. Mhm. Aber es ist auch spannend, was möglich ist. Und was mit den Laufrädern möglich ist, das besprechen wir in der nächsten Folge dieser reichhaltigen Serie. Bis hierhin schon mal und wieder vielen Dank, Jens, für deine fachkundigen Erläuterungen.
Danke. Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Guten Flug, Lufti.
Zwei Dinge sind euch vielleicht aufgefallen. Mir ist das jedenfalls so gegangen, als ich dieses Gespräch mit Jens nochmal abgehört habe. Wir kommen hier mit den Werten an unsere Grenzen. Oder es steckt zumindest das Potenzial darin, dass man durcheinander gerät, wenn bestimmte Einsparungen und Unterschiede beziffert werden. Ich habe nochmal gemerkt, dass die Geschwindigkeit sehr wichtig dafür ist, für die man bestimmte Einsparungen angibt und dass man entsprechende Angaben auch immer kritisch einordnen muss. Ich weiß zumindest für mich, dass 45 km/h nicht meine Durchschnittsgeschwindigkeit auf gerader Strecke ist. Und natürlich werden die beschriebenen Effekte schwächer, wenn wir über geringere Geschwindigkeiten sprechen. Ich nehme mir bis zum nächsten Mal Lufti erstmal mit, dass im Fahrrad selbst im absoluten Idealfall, also beim Vergleich von Stahlklassiker und Aeroflunder, ungefähr so viel Einsparpotenzial liegt wie in optimierter Sitzposition und Kleidung zusammengenommen. Und beim Rad selbst sprechen wir dann natürlich nicht nur über Rahmen und Anbauteile, sondern unbedingt eben auch über die Laufräder. Die fließen in diese Summe ein. Und um diese wichtigen Bauteile, die Laufräder, geht es dann beim nächsten Mal. Und vielleicht sind insgesamt die jeweiligen Werte das eine, die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge, wie zum Beispiel die aerodynamischen Eigenschaften bestimmter Rohrformen, das andere, das in einem Podcast vielleicht auch ein bisschen besser zu besprechen und zu beschreiben ist. Ihr habt es gemerkt, ich habe gesagt, beim nächsten Mal, und damit ist auch klar, dass Lufti keine Serie des Jahres 2025 ist, sondern darüber hinausreicht. Das liegt einerseits am komplexen Thema, andererseits an konkreten Aufnahmeterminen. Von uns dreien bin ich der Einzige, der Antritt fast in Vollzeit macht. Und darum kann ich Jens und Christian hier nicht immer in Anspruch nehmen. Die haben noch andere sehr wichtige Aufgaben. Und außerdem möchten wir noch andere Technikthemen besprechen als ausschließlich die Aerodynamik. Das wäre dann ein ziemlich zugiges Jahr geworden. 2026 geht es also noch weiter mit Lufti und natürlich mit diesem Podcast. Und Stand jetzt möchte ich noch Konstantin, Gerhard, Almut, Timon und Norman begrüßen und mich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. Wir sind auf einem guten Kurs in unserem Peloton für einen stabilen Antritt und wir läuten mit der kommenden Ausgabe den Jahresabschluss in diesem Podcast ein. Und ich glaube, ihr könnt euch darauf freuen. Und apropos darauf freuen und die Menschen, die uns unterstützen, ihr könnt euch eigentlich auch auf Weihnachtsgrüße von Christian und mir freuen. Die wollen wir euch noch fertig machen und dazu will ich nochmal sagen, besonders auch für die, die dazugekommen sind, das geht nur bei den Leuten, die uns über Steady unterstützen, denn nur dort sehen wir eure Postadressen, also so die richtige alte Post, die, ich mag den englischen Begriff Snail Mail, also die Schneckenpost, die braucht halt auch ein bisschen länger. Und nicht alle von euch haben eine Adresse dort eingetragen. Das ist für uns völlig okay. Wenn ihr sagt, das will ich nicht angeben, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wir können euch in dem Fall dann eben keine Weihnachtsgrüße schicken. Also, wenn ihr die haben wollt, tragt die bitte nach. Ich werde mich in Kürze mit Christian darum kümmern. Genau, tut es einfach und dann lest ihr noch in anderer Form von uns und ansonsten begrüße ich euch einfach immer hier im Audio, wie ihr das gewohnt seid und in den Mails, die ihr jeweils bekommt, wenn die Folge veröffentlicht ist. Wir haben zwei besondere Weihnachtsausgaben aufgenommen. Die werden gerade von unserem Super-Audio-Team bearbeitet. Und diese Folge hier hat wieder Tim Schmutzler geschnitten. Ich sage danke dafür und ich sage danke fürs Zuhören. Danke für eure Mails an antritt@detektor.fm und den Austausch zu unseren Themen. Und wir hören uns dann am 19.12. wieder mit bei Anruf Antritt mit den Menschen, die das hier überhaupt alles möglich machen. Kommt bis dahin gut durch die Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, die ist nicht zu stressig bei euch und vielleicht klappt es ja mit ein paar Momenten ausklinken und einfach nur Radfahren. Hier laufen jetzt noch Trettmann und Yassin mit nach Hause kommen. Ich empfehle auch das Video zu diesem Song und ich wünsche euch gute Fahrt. Ciao.
Wald, Feind, Wald, überall starre Blicke, eiskalt, schneide Zahn auf Asphalt. Ich steh immer wieder auf, weil ich nicht anders kann, es liegt in meinem Gen. Und ja, muss immer wieder raus, wär schon lang nicht mehr hier, hätte ich nur zugesehen. Es war immer Kampf, schon von Anfang an, keiner da, hab's nie gesehen, keiner zeigte mir, wie's geht. Es war immer Angst, bin ich heute dran, in der letzten Bahn, letzte Chance, Junge, keine Wahl, muss sie nehmen. Wer hat Herb, lass uns teilen, mit den Jungs, nein, war nie allein. Und ab und an traf es ein von uns, und dann sprangen alle rein. Immer wenn ich nach Hause komm, hat meine Mom ne neue Falte im Gesicht. Bis jetzt immer alle rausgekommen, doch sie spiegelt meine Angst in ihrem Blick. Bomberjacke an, keine Bombe fangen, kleine Stadt, aber wir wollten die Größten sein. Immer wenn ich nach Hause komm, Männertag 2020, 20 Deutsche suchen Stress. Ich weiß nicht, was wäre, hätte sich Ali nicht vor mich gestellt. Mein kleiner Bro geht jetzt in den Kindergarten, aber will nicht hin, will lieber mit den Kindern spielen, die vor seinem Eingang chillen. Kaum ein Kaugummi mit offenem Mund, doch kriegt mein Maul nicht auf. Lieber lass ich's über mich ergehen, als alle Zähne raus. Große Fresse, doch so richtig mutig war ich nie, Bro. Meine 70 Kilo bleiben auch in der Bomber, 70 Kilo. Augen auf, Wald, Feind, Wald, überall starre Blicke, eiskalt, schneide Zahn auf Asphalt. Bordstein, Blut, Rot. Ich fasst noch ein Balk, hoffte Besseres kommt bald, Hoffnung starb mit der Zeit. Immer wenn ich nach Hause komm, hat meine Mann eine neue Falte im Gesicht. Bis jetzt immer heile rausgekommen, doch sie spiegelt meine Angst in ihrem Blick. Bomberjacke an, keine Bombe fangen, kleine Stadt, aber wir wollten die Größten sein. Immer wenn ich nach Hause komm, wenn ich nach Hause komm. Immer wenn ich nach Hause komm,
hat meine Mom ne neue Falte im Gesicht.
Bis jetzt immer eine rausgekommen,
doch sie spiegelt meine Angst in ihrem Blick.
Bomberjacke an, keine Bombe fangen, kleine Stadt,
aber wir wollten die Größe.